Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, Monitoring und Learning. Wir haben also über Continuous Integration kurz gesprochen. Wir haben über den Prozess des Release Management gesprochen. Jetzt ist unsere Applikation in Produktion. Und jetzt geht es halt darum, dass das Projekt noch nicht wirklich abgeschlossen ist, das Entwicklungsprojekt, sondern wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Applikation so funktioniert, wie sie soll. Und wenn es ein Problem gibt, müssen wir in der Lage sein, möglichst schnell dieses Problem zu reparieren, zu diagnostizieren, zu reparieren und eben möglichst schnell auch diesen Fix rauszuspielen. Den Fix zu diagnostizieren ist normalerweise recht schwierig, weil ich niemals genug Informationen habe als Entwickler. Ich kriege vielleicht einen unspezifischen Bug-Report, der sagt, das und das funktioniert nicht. Aber warum es nicht funktioniert, da habe ich dann noch einiges an Arbeit vor mir. Den Fix nachher rauszuspielen, wenn ich das Problem gelöst habe, das ist wieder der gleiche Prozess, den wir gerade hatten. Release-Management wird angetriggert und im Idealfall automatisch erfolgt ein neues Deployment. Wenn es jetzt um das Monitoring in Produktion geht, da haben wir eine relativ gute Integration mit System Center. Ich wollte die nur ganz kurz noch zeigen. Normalerweise mache ich dafür ein Live-Demo in einer eigenen virtuellen Maschine, die wir auch zum Download zur Verfügung stellen. Eine komplette Installation von System Center, TFS etc. Was ich hier habe, ist bloß eine glorifizierte Slideshow. Mal sehen, ob wir vielleicht ein bisschen dunkler machen können. So, ja, damit auch jeder einschläft. aber ich denke, das ist ganz wichtig, insbesondere für die Entwickler, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, um auch einen Eindruck zu bekommen, wie die Operationswelt funktioniert, was für Tools die Operations-Leute verwenden. Wenn meine Maus jetzt auch funktionieren würde, na gut. Okay. Bei System Center gibt es die sogenannte Operations-Konsole. Das ist eine Applikation, die dergestalt aussieht. Und was man hier sieht, sind so verschiedene Perspektiven. Ich habe eine Authoring-Perspektive, ich habe eine Monitoring-Perspektive. Im Authoring lege ich zum Beispiel fest, was wird gemonitort, wie möchte ich das Ganze monitoren. Ähnlich dem Release-Prozess, der mal gestaltet werden muss, muss auch das Monitoring entsprechend erstellt werden. Und wie man hier in der linken Navigation schon sieht, gibt es unheimlich viel, was Release Management für mich monitoren kann. Was relativ wichtig ist, ist die .NET Application Monitoring, was ideal ist für zum Beispiel Web-Applikationen wie diejenige, die wir vorhin über Release Management rausgeschoben haben. Die ist hier auch entsprechend konfiguriert. Und ich kann hier sehen, dass diese Fabricam Fiber Website entsprechend gemonitort wird. Meine Maus funktioniert immer noch nicht, ja doch jetzt. Ich kann verschiedene Thresholds einstellen. Ich kann sowohl Server-Side monitoren als auch Client-seitig monitoren. Das heißt, wenn ich Client-Side-Monitoring durchführe, dann würde ich sehen, dass JavaScripts entsprechend eingefügt werden in meine Applikation, die eben diese Rückmeldungen geben an den Monitoring Agent, der dann diese Performance Monitoring für mich durchführt. Was wir hier haben, ist, dass sowohl Performance Events als auch Exception Events gemonitort werden. Das kann ich individuell gestalten. Insbesondere Exception Monitoring ist natürlich sehr, sehr interessant für unsere Entwickler, weil wenn irgendeine Exception in der Applikation auftritt, dann will ich natürlich alle Details, die damit zusammenhängen, zur Verfügung haben, damit ich durch diese Exceptions durchgehen kann. Idealerweise will ich auch eine komplette Kopie des Zustandes der Applikation in Produktion. Das ist das, was in unserer Welt IntelliTrace zur Verfügung stellt. Das heißt, Systems Management Server kann auch automatisch ein IntelliTrace-File erstellen und dieses IntelliTrace-File an den Bug-Report anhängen. Wenn ich dieses IntelliTrace-File in Visual Studio öffne, dann kann ich quasi durch meinen Code durchgehen, bis ich diese Exception erreiche und die Experience, die ich als Entwickler habe, ist fast die gleiche, wie wenn ich lokal debuggen würde auf meiner Maschine. Also ich kriege sowohl die Variablen-Informationen, ich kriege den Stack-Trace, ich kriege den Heap, ich kriege alles, was ich brauche und kann wirklich sehr, sehr, sehr dediziert in die Problemlösung einsteigen und sogar Schritt für Schritt durch meinen Code durchgehen, bis ich diese jeweilige Exception erreiche. Das ist was, das kann System Center automatisch für mich erstellen. Ich kann das aber auch ohne System Center bekommen, indem ich auf dem Server ein kleines Plugin installiere, namens IntelliTrace in Production, ist ein kleiner Monitoring Agent, der eben dieses IntelliTrace-File für mich auch erstellen würde. Aber idealerweise habe ich eben Systems Management Server, und wenn ich Systems Management Server habe, kann ich den auch instruieren, das entsprechend zu sammeln. Was hier in diesem Demo stattgefunden hat, ist, dass wir den Threshold ein bisschen runtergesetzt haben, die Sensitivität ein bisschen runtergesetzt haben. Ich kann auch beeinflussen, wann wird ein Error gelockt, wann wird ein Performance-Problem gelockt. Und wenn ich gewisse Sachen ausschließen möchte, dann setze ich einfach die Sensitivität runter. Und das ist genau hier geschehen. Was ich hier auch sehe, ist, dass ich konfigurieren kann, welche Events explizit für meine Applikation überwacht werden. Security Alerts, Connectivity Alerts, Failure, Application Failure, All Exceptions oder Critical Exceptions. Also ich habe dann relativ granulare Kontrolle über was ich jeweils automatisch monitoren möchte. Das kann ich halt, wie gesagt, für jede Applikation, die ich monitore, individuell einstellen. Client-Side-Monitoring, wie es da oben sagt, da wird JavaScript quasi in meine Web-Applikation eingebracht, und ich kann dann eben auch das Behavior, das Verhalten dieser Applikation bei der User-Interaktion entsprechend mit in das Monitoring einbeziehen. Ich kann auch Client-Side gewisse Defaults monitoren. Wie man hier sieht, ist in dem Demo die Fabrikam Client-Side, die Client-Schicht der Fabrikam Web-Applikation ebenfalls ins Monitoring mit einbezogen. Das heißt, wenn da was schief gehen würde, dann würde ich das auch entsprechend sehen. Das ist eigentlich soweit. Mal gucken, wo ich jetzt klicken muss. So ist das mit diesen Demos. Das ist eigentlich alles, was ich tun muss, um entsprechend das Monitoring zu konfigurieren. Der nächste Schritt wäre jetzt, die eigentliche Applikation zu begutachten. Und wenn diese Applikation sich im Monitoring befindet, dann kann ich entsprechend die Alerts einsehen, und ich kann verschiedene Ansichten meine Applikation abrufen. Zum Beispiel habe ich diesen Alert View, der mir im Prinzip nichts anderes zeigt als alle Exceptions, die aufgetreten sind. Und ich kann dann die einzelnen Exception-Details auch genauer einsehen. Ich sehe da unten, was passiert ist. In dem Fall ist es ein, was ist es? Failure System Null Reference Exception, und ich kann dann eben auch die Details einsehen, indem ich auf diesen Link hier klicke. Was das Schöne daran ist, ist, dass da sehr, sehr, sehr viele Informationen automatisch gesammelt werden, und ich kann System Center so konfigurieren, dass ich einen Connector installiere, der diese Informationen automatisch in Team Foundation Server überführt. Das heißt, ich konfiguriere Systems Management Server, dass wenn so eine Exception auftritt, innerhalb meiner Thresholds, innerhalb meiner Grenzwerte, dass automatisch ein Work-Item in TFS erstellt wird, ein Bug-Work-Item oder Operational Issue-Work-Item, und zu diesem Work-Item eben diese Informationen automatisch hinzugefügt werden. Wie gesagt, die Informationen, die ich da bekomme, sind wesentlich detaillierter, als das, was ich normalerweise als Entwickler dann zur Verfügung habe. Und ich kann dann einfach hergehen und diese Informationen hinzuziehen, um das entsprechende Problem zu lösen. Ein anderer View, den ich hier habe, ist der Event View, der mir nichts anderes als einzelne Performance Counter zeigt. Und diese einzelnen Performance Counter kann ich dann auch begutachten und sehen, ob ich in irgendwelche Performance Probleme reinlaufe. Das nächste, was der typische Workflow für die Integration von TFS und System Center ist, dass ich hier die TFS-Integration entsprechend einstellen kann. Ich kann es kaum lesen, weil meine Bildschirmauflösung so klein ist. Und wenn ich das eben entsprechend einstelle, konfiguriere ich hier die Connection zu meinem Team Foundation Server. Ich wähle die entsprechende Team Projekt Collection aus, ich wähle das entsprechende Team Projekt aus, und ich kann dann eben entsprechend einstellen, was genau und wie genau diese Informationen da gespeichert werden. Hier sieht man, dass meine Project Settings sagen, dass dieses Fabric and Fiber Website Team Projekt der Aufnahmepunkt ist für die Incident Alerts, die von Systems Management Server ausgespuckt werden. Und wenn da was passiert, dann wird das entsprechend an das Development Team direkt überführt. Also um hier mal ein Beispiel zu nehmen, hier haben wir unsere Webseite, die wir vorhin auch gesehen hatten. Wenn wir auf Reports klicken, da sehen wir, dass hier ein Server-Error stattfindet. Das ist so ein typischer Einsatzbereich. Da diese Website, da diese Web-Applikation von Systems Management Server gemonitort wird, wird jetzt im Hintergrund eine Vielzahl von Informationen gesammelt. Und diese Vielzahl von Informationen werden dann in das Work-Item entsprechend überführt. Was wir hier sehen können, ist, dass hier unsere Exception, letzte Exception, die zeitlich aufgetreten ist, das ist diejenige, die wir gerade gesehen haben. Und hier unten haben wir wiederum die Information, ist die gleiche Exception wie die, die vorher schon mal aufgelaufen ist. Ist diese Null Reference Exception. Und wenn so eine Exception schon mal aufgetreten ist, wird das zusammengeführt und dann als ein Work-Item in TFS überführt. Weil normalerweise die Exceptions, die mehrmals hintereinander auftreten, sind in der Regel ernsterer Natur als diejenigen, die einmal auftreten. Das heißt, die werden bevorzugt entsprechend mit höherer Priorität noch markiert, dass das Entwicklungsteam sofort sehen kann, was da passiert ist. Hier sehe ich jetzt, dass dieser Alert nochmal mit der Beschreibung dargestellt wird. Ich kann nochmal die Details hier einsehen über diesen Alert. Und wenn ich diesen Alert hier unten an an Development übergebe, an Engineering übergebe, dann wird das eigentliche Work-Item in TFS erstellt. Das heißt, hier würde jetzt die IT-Operations-Person in Systems Management Server reingehen, würde sich den Alert genauer angucken. Er sieht, dass da diese Exception stattgefunden hat. Er weiß, aha, das ist ein Development-Issue, also assigne ich das jetzt an das Development-Team, wähle aus dem Dropdown, dass das jetzt darüber geht und das Development-Team hat jetzt ein neues Work-Item in Team Foundation Server und dieses neue Work-Item können wir dann entsprechend einsehen. Informationen, die das Development-Team bekommt, ist hier nochmal, kann ich detailliert einsehen, aber wie gesagt, da ist sehr, sehr viel, was da gesammelt wird, unter anderem auch Best Practices, wenn es darum geht, dieses Problem zu lösen. Wenn ich jetzt sehen möchte, wie das in Visual Studio aussieht, out of the box, ich kann natürlich dieses Prozess-Template entsprechend anpassen, aber out of the box habe ich jetzt ein neues Work-Item in meinem Team Foundation Server und dieses Work-Item ist per Default als Operational Issue gekennzeichnet. Das wird automatisch so eingestellt, wenn ich diesen Connector installiere, aber natürlich kann ich das customizen. Ich kann sagen, das ist ein Bug, wie jeder andere auch. Ich kann dem eine spezielle Schweregrad geben. Ich kann also sehr individuell anpassen, was ich da jetzt genau sehe. Hier sehen wir unseren Bug. Und was jetzt passiert ist, dass dieser Bug entsprechend acknowledged wird, also anerkannt wird. Ja, wir haben gesehen, dass da was reingekommen ist. Wir kümmern uns drum. Und der nächste Schritt wäre dann eben das entsprechend an eins unserer Teammitglieder zu assignen. In dem Fall unseren Administrator. Und jetzt kümmert sich der Administrator um das Fixen dieses Bugs. Und sobald er diesen Bug als gefixt markiert in TFS, kriegt der IT-Operations-Kollege wieder eine Notifikation. Es ändert sich hier dieser Status und er weiß jetzt, aha, unsere Entwickler sind an der Arbeit. Das ist so im High Level die Zusammenarbeit zwischen IT Operations und Development. Und es ist sehr interessant, dass viele Developer noch niemals diesen Systems Management Server in Aktion gesehen haben und überhaupt nicht wissen, wie wertvoll dieses System sein kann. Das gilt natürlich auch für andere Systeme, die Produktionsapplikationen überwachen. Wenn ich diese Informationen zur Verfügung habe, hilft mir das absolut bei der Diagnose. Es hilft mir bei der schnellen Reaktion auf solche Probleme. Unter Umständen würde dieses Problem ansonsten unter dem Radar fliegen, weil nur 3-4 Leute das sehen, sich ärgern, aber den Bug nicht reporten. Also insofern ist das ganz interessant, diese Zusammenarbeit zwischen Systems Management Server und Team Foundation Server. Und es gibt eben dieses Integrationspaket, dieses Integration Pack, was diesen Link herstellt zwischen diesen zwei Welten. Für diejenigen, die bereits Systems Management Server einsetzen, gibt es diese Verzahnung bei Ihnen schon? Dann ist das vielleicht ein guter Schritt, insbesondere wenn schon TFS da ist, sich das mal anzugucken. Und das ist eben eins dieser Tools, die wir rausgebracht haben, um diese Zusammenarbeit zu beschleunigen, um diese Zusammenarbeit besser zu machen. Gut, das war ein Aspekt des Monitoring. Es gibt natürlich noch andere Aspekte des Monitoring. Und die letzten 30 Minuten möchte ich noch kurz drüber reden, was es gibt, wie die Cloud helfen kann, den Applikationsbereitstellungsprozess, den Applikationsmonitoring-Prozess und überhaupt den Applikationsentwicklungsprozess zu beschleunigen. Es gibt überraschend viele Szenarien, die einem Entwicklungsteam es erlauben, ihren Prozess zu optimieren, schneller zu sein und auch agiler zu werden, wenn sie eben auf Cloud-Szenarien setzen. Ich werde nicht alles in diesem Slide-Deck detailliert erzählen. Über manche Sachen möchte ich auch einfach nur drüber hüpfen. Der Punkt ist, es gibt eigentlich vier Bausteine, die jedes Entwicklungsteam braucht, um erfolgreich zu sein. Jedes dieser vier Bausteine muss in place sein, muss existieren. Wenn nur einer dieser Bausteine fehlt, kann ich keine Software entwickeln. Und diese vier Bausteine sind erstens mal der individuelle Entwicklerarbeitsplatz. Das ist ja selbsterklärend. Als Entwickler, jedes Teammitglied braucht einen Computer. Auf dem Computer muss das entsprechende Entwicklungstool installiert sein, Visual Studio vielleicht. Wenn ich ein Tester bin oder ein Business Analyst, dann brauche ich andere Tools. Wenn ich ein Projektmanager bin, brauche ich meine Projektmanagement-Tools. Aber ich brauche diesen individuellen Arbeitsplatz mit den entsprechenden Applikationen, um überhaupt produktiv sein zu können. Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein ist das Team Collaboration Environment. Das heißt, dass die Umgebung, wo mein Team zusammenarbeitet. Ich muss in der Lage sein, zum Beispiel Requirements zu sammeln und diese Requirements zu dokumentieren. Wenn ich agile Methodologien verfolge, brauche ich ein Backlog-Management-Tool. Ich muss in der Lage sein, mein Sprint-Management zu machen. Ich muss in der Lage sein, meinen Source-Code irgendwo zentral abzulegen. Und natürlich brauche ich auch Funktionen wie Build-Management, ich brauche Funktionen, die es mir erlauben, die Applikation zu kompilieren. Das ist das, was normalerweise von einem Produkt wie Team Foundation Server abgebildet wird. Und auch das sollte ich in place haben, damit mein Team zusammenarbeiten kann. Das, was mein Team produziert, nämlich die Applikation, muss erstmal getestet werden, bevor wir sie in Produktion releasen können, bevor wir sie überführen können. Dafür brauche ich Pre-Production Environments. Ich brauche eine Testumgebung, ich brauche eine Integrationsumgebung, ich brauche eine UAT, User Acceptance Testing Umgebung. Auch das muss bereitgestellt werden, auch das muss existieren, denn sonst kann ich keine hochqualitative Software letztendlich ausliefern. Und der letzte Baustein ist die Produktionsumgebung. Da, wo meine Applikation letztendlich gehostet wird. Was sehr interessant ist an diesen vier Bausteinen, ist, dass ich jeden einzelnen dieser Bausteine individuell oder alle zusammen in die Cloud überführen kann. Und das bringt mir sehr, sehr unterschiedliche Vorteile. Zum Beispiel kann ich eine virtuelle Maschine in Windows Azure hochfahren und ich kann Visual Studio drauf installieren und ich kann damit arbeiten. Warum sollte ich das tun? Es gibt sehr, sehr viele Szenarien, wo sowas interessant sein kann. Zum Beispiel gibt es viele Unternehmen, die sagen, wir wollen den Entwicklerarbeitsplatz standardisieren. Wir wollen sicherstellen, dass nur bestimmte Tools, bestimmte APIs, bestimmte Arten von Applikationen auf diesem Entwicklerarbeitsplatz installiert sind. Wenn wir so ein Standardisierungsvorhaben starten, dann können wir ein Template in Windows Azure aufsetzen und innerhalb von 2-3 Minuten eine neue Entwicklermaschine hochfahren, die automatisch schon vorkommt. Konfiguriert ist. Das wäre ein Szenario, wo das Ganze ganz interessant sein könnte. Ein zweites Szenario ist, dass viele Entwickler unter Umständen ältere Maschinen auf ihrem Desktop stehen haben. Die Maschinen sind vielleicht nicht, haben nicht genug Power, um die um dieses entsprechende Projekt durchzuführen. Aber eine neue Hardware hinzustellen, dauert unter Umständen eine ziemlich lange Zeit oder wird auch zu teuer. Da ich in Windows Azure so viele Prozessorkerne und so viele Gigabyte RAM, wie ich möchte, provisionieren kann, kann ich sehr, sehr schnell eine extrem starke Maschine aufsetzen, um mein Projekt fortzuführen. Statt nur einer 4-Kern-Maschine kann ich eine 16-Kern-Maschine hochfahren mit 48 GB RAM und das ist genug für jedes noch so komplexe Projekt. Das wäre ein anderes Szenario, wo das Ganze interessant wird. Oder ich habe vielleicht ein Team mit vielen wechselnden Mitarbeitern und es dauert einfach zu lang für jeden diesen Mitarbeiter, jeder immer die neue Hardware zu bekommen. Ja, Provisionieren von Hardware dauert normalerweise, das muss bestellt werden, muss konfiguriert werden. Wenn ich sofort produktiv sein will, kann ich auch so eine virtuelle Maschine hochfahren und kann mich von jedem Device quasi da einloggen und wie mit meiner physikalischen Maschine arbeiten. Das ist ein weiteres Szenario. Also wie gesagt, es gibt einige Szenarien, wo der individuelle Entwicklerarbeitsplatz in Windows Azure durchaus interessant sein kann. Das wäre eben die Virtualisierung, die Überführung dieses ersten Bausteins in die Cloud. Das Team Collaboration Environment dafür gilt genau das Gleiche. Wir haben diesen Service namens Visual Studio Online, was im Prinzip nichts anderes ist als die Funktionalität von Team Foundation Server in der Cloud, wo ich mich kostenlos anmelden kann und die gleichen Tools zur Verfügung gestellt bekomme. Wir haben heute bereits Cloud Build Service uns angeschaut, aber auch Projektmanagement, Source Control, Build Management, alle diese Funktionalitäten, Testing etc. stehen in Visual Studio Online ebenfalls zur Verfügung. Das heißt, wenn ich einfach, ohne mir Gedanken machen zu müssen über Installation und Wartung von einem physikalischen TFS-Server, wenn ich einfach nur ein Projekt aufsetzen möchte, dann kann ich das innerhalb von 2-3 Minuten tun und jeder mit einer Internetverbindung kann mit diesem Projekt interagieren und ich kann auch mit Ressourcen zusammenarbeiten, die nicht in meiner eigenen Organisation sich befinden. Also da habe ich auch die Wahl zwischen physikalisch, mein eigener TFS oder Cloud, Visual Studio Online oder eine virtuelle Maschine mit TFS aufgesetzt. Pre-Production Environments, das ist mit ziemlicher Sicherheit das interessanteste Szenario für die Cloud. Wenn ich mein Pre-Production Environment aufsetze, ich mache das mit physikalischer Hardware, das dauert, das ist aufwendig, das kostet Geld. Was ich überhaupt nicht machen kann, wenn ich auf physikalische Hardware setze, ist, dass ich jedem einzelnen Entwickler eine persönliche Kopie der Produktionsumgebung zur Verfügung stelle. Das ist einfach viel, viel, viel zu teuer, macht keiner. Wenn ich allerdings virtuelle Maschinen entsprechend aufsetze in Windows Azure, habe ich rein theoretisch die Möglichkeit, jedem einzelnen Entwickler eine Produktionsumgebung an die Hand zu geben, sodass die ihren Code testen können, bevor sie ihn überhaupt einchecken. Das ist das individuelle Pre-Production-Environment-Szenario, aber natürlich kann ich auch meine traditionellen Testing-Integrationsumgebungen in Form von virtuellen Maschinen in Windows Azure hochfahren und kann da eben auch sehr, sehr schnell sehr komplexe Umgebungen simulieren. Das ist das, was die meisten meiner Kunden derzeit evaluieren. Anstatt eben diese physikalischen Testmaschinen zu bestellen, zu bezahlen und aufzusetzen, machen sie das Ganze lieber in Windows Azure. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Szenario, wo eben Cloud-Umgebungen den Development-Prozess wirklich beschleunigen können, weil ich kann innerhalb von 5 bis 10 Minuten mein Environment haben, anstatt ewig lang zu warten, bis das physikalisch zur Verfügung steht. Und dann der letzte Baustein, die Produktionsumgebung. Selbstverständlich habe ich die Wahl, meine komplette Applikation oder mein Applikations-Backend in der Cloud zu hosten. Das ist ja nichts Neues. Das ist schon, seit es Cloud-Lösungen gibt, war das der erste Einsatzbereich für Cloud. Also man sieht, diese 4 Bausteine sind alle vonnöten, um erfolgreich zu sein als Entwicklungsteam und jeden dieser Bausteine kann ich in die Cloud bewegen und ich kann ganz unterschiedliche Vorteile dadurch realisieren. Visual Studio Online ist unser Team-Kollaborations-Environment für Entwicklungsteams und neben den Projektmanagement-Funktionalitäten und den Funktionalitäten, die man auch im physikalischen On-Premises Team Foundation Server hat, hat man noch spezielle Cloud-Services, die sehr interessant sein können. Die sind interessant, weil ich nur unter Zuhilfenahme von Cloud-Infrastrukturen kann ich diese Szenarien überhaupt realisieren. Cloud-Build war ein Beispiel dafür, wenn meine eigene physikalische Bildinfrastruktur einfach nicht mit dem Bedarf wachsen kann, dann kann ich natürlich physikalische Hardware dazustellen, um das hochzuskalieren. Aber es ist wesentlich einfacher, wesentlich kostengünstiger, das einfach in der Cloud zu tun, weil das naturgemäß einfach schneller geht und billiger ist. Das Gleiche gilt für gewisse Szenarien wie Cloud Load Testing. Load Testing ist eins dieser Testszenarien, eine dieser Testarten, die eigentlich jedes Team standardmäßig durchführen sollte. Wenn ich eine Web-Applikation releasen möchte, sollte ich vorher einen Load-Test fahren, um einfach festzustellen, wann bricht meine Applikation zusammen, wann bricht meine Infrastruktur zusammen. Sind es 100 User, 1000 User, 10.000 oder 1 Million? Irgendwann erreicht jede Infrastruktur ihre Grenze und es wäre eine gute Idee, einfach zu wissen, was ist diese Grenze. Das Problem dabei ist, dass Load-Testing zwar nichts Neues ist, es ist aber notorisch schwierig durchzuführen. 1 Million User zu simulieren, da brauche ich Minimum 25 bis 30 physikalische Maschinen, um diese Last überhaupt zu erzeugen. Das heißt, Cloud-Load-Testing, da es sehr Hardware- und Rechnerzeitintensiv ist, ist ein ideales Szenario für eine Cloud-Infrastruktur. Denn in der Cloud habe ich unendlich Ressourcen. Und ich kann sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach diese Ressourcen hoch und runter skalieren. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir dieses Konzept des Load-Testings in die Cloud überführt haben, mit dem Ziel, es möglichst einfach zu machen. Unser Ziel ist, Load-Testing Mainstream werden zu lassen, dass jedes Entwicklungsteam mindestens einen Load-Test in jedem Release durchführt. Und Cloud-Load-Testing werde ich gleich zeigen, wie einfach sowas aufzusetzen ist und wie einfach es ist, so einen Load-Test durchzuführen. Ein zweites Thema ist dieses Thema der Applikationsinstrumentierung. Ich habe ja immer die gleichen Fragen, wenn es darum geht, wenn meine Applikation mal released ist. Ich habe zum Beispiel die Frage, ist meine Applikation überhaupt ready for prime time? Kann diese Applikation mit der Last umgehen? Kann die Applikation mit den Usern umgehen? Das ist eben etwas, was Load-Testing zum Beispiel für mich, diese Frage kann Load-Testing für mich schon mal beantworten. Die Frage ist auch, wenn meine Applikation mal released worden ist, wie sieht es denn mit der Performance aus? Gibt es Bereiche in meiner Applikation, wo die Performance einbricht? Das sehe ich vielleicht gar nicht, aber meine User sehen das sehr wohl. Wie kann ich rausfinden, ob alles so funktioniert, wie es soll? Dazu muss ich eben die Live-Umgebung testen und ich muss idealerweise messen, wie die Experience, wie die Erfahrung meiner User ist, wenn sie meine Applikation benutzen. Und dann möchte ich natürlich auch wissen, ja, meine Applikation funktioniert, es ist alles von der Performance her okay, aber ist meine Applikation auch erfolgreich? Habe ich Nutzer? Wenn ich Nutzer habe, wie viele Nutzer habe ich? Wie viele Nutzer kommen dazu? Wie viele wandern ab? Und welche Bereiche meiner Applikation werden am häufigsten von den Nutzern aufgerufen? Das sind alles extrem wertvolle Informationen, die ich einbeziehen kann in den Planungsprozess für die nächste Release. Und diese Informationen zu bekommen, ist auch etwas, was notorisch schwierig ist. Deshalb haben wir diese Szenarien in Visual Studio Online integriert. Cloud Build, Cloud Load Testing und Application Insights sind die drei Cloud-Szenarios, die ich nur bekomme, wenn ich auf eine Cloud-Infrastruktur aufbaue. Ich kann nach wie vor meinen On-Premise Team Foundation Server für Projektmanagement etc. einsetzen. Ich kann aber diese Services dann da hinzufügen, wenn ich das möchte und wenn ich sie gebrauchen kann. Also es ist durchaus nicht so, dass ich alles in Visual Studio Online überführen muss, nur weil ich mal einen Cloud-Load-Test durchführen will. Ich kann das auch mischen und ich kann das sowohl die Cloud als auch die On-Premises-Services jederzeit miteinander kombinieren. Schauen wir uns kurz das Load-Testing an. Und um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, habe ich meinen Cloud-Load-Test in einer Cloud-virtuellen Maschine aufgesetzt. Zweimal Cloud miteinander. Ich hoffe mal, es gibt kein schwarzes Loch, das alles implodiert. Aber das hier ist ein Beispiel für eine virtuelle Maschine in Windows Azure für einen Entwicklerarbeitsplatz. Auf der Maschine läuft Visual Studio und ich kann mich jederzeit einloggen von jedem Device, von jedem Internet verbundenen Gerät. Ich kann selbst Visual Studio benutzen auf dem iPad, ich kann Visual Studio benutzen auf dem Surface, ich kann Visual Studio selbst auf meinem Telefon benutzen, wenn ich das möchte, obwohl das vielleicht etwas unkomfortabel ist. wenn ich einen Load-Test erstellen möchte, ist das sehr, sehr einfach. Ein Load-Test ist nichts anderes als eine Kombination von typischen Benutzerszenarien, wenn die mit meiner Web-Applikation interagieren. Das heißt, ich muss mir erstmal Gedanken machen, was ist das typische Szenario? Zum Beispiel, wenn ich eine Shopping-Seite habe, das typische Szenario wäre, jemand geht auf meine Seite, sucht sich ein Produkt aus, legt das in den Shopping-Cart und klickt auf Checkout. Das wäre ein typisches Usage-Szenario für meine Applikation und ich will jetzt einfach wissen, wie verhält sich meine Applikation, wenn 100.000 User dasselbe machen. Dann erstelle ich diesen Web-Test für diese drei Schritte und dann in dem Load-Test sage ich Visual Studio, bitte führe diesen simulierten Web-Test 1 Million Mal gleichzeitig aus. Und das geht sehr, sehr einfach. Ich erstelle ein neues Projekt. In dem Fall ein Web-Performance- und Load-Test-Projekt. Und wenn ich das Projekt erstellt habe, kann ich eben diesen ersten Web-Test aufnehmen. Das erfolgt innerhalb von Internet Explorer. Da gibt es ein kleines Recording-Toolbar. Und ich klicke mich einfach durch meine entsprechende Applikation durch. So. Was sollen wir testen? Testen wir mal cnn.com. Das ist nicht sehr höflich, wenn man irgendwelche nicht eigenen Websites mit Load-Tests. Und man sieht auf der linken Seite, wie die ganzen URLs, die ganzen Requests nach und nach auflaufen. Weil es ist ja nicht nur die Webseite, die aufgemacht wird, sondern es sind auch die ganzen Bilder, die geladen werden etc. Und so ein Web-Performance-Test hat nichts mit dem User-Interface zu tun, sondern so ein Web-Performance-Test feuert lediglich die HTTP-Requests an die Zielseite, an die Zielapplikation ab. Wir haben einen anderen Testtyp namens Coded UI Test, wo ich das User Interface testen kann. Aber in dem Fall geht es wirklich nur, wenn 1 Million Page Requests auf diese Applikation treffen, was passiert, wie sieht die Performance des Ganzen aus. Dann kann ich durchklicken, kann ich machen, was ich will. Und wenn ich fertig bin mit meinem Szenario, klicke ich auf Stopp und Visual Studio erstellt jetzt diesen Webtest, parametrisiert diesen Webtest. Ich kann auch Request Strings entsprechend programmatisch einfügen und so eben diesen Webtest entsprechend auf mein Szenario hinzuschneiden. Schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Und wenn ich einen oder mehreren solcher Webtests habe, kann ich diese zusammen in einen Load-Test überführen und dann eben Informationen angeben, zum Beispiel wie viele User möchte ich simulieren, wie möchte ich diese User simulieren, möchte ich Bedenkzeit mit einfügen etc. So, dann machen wir das gerade mal hier. Fügen wir hier mal einen neuen Load-Test hinzu. Load-Test. So, jetzt werde ich durch den Wizard geführt, wo ich einfach ein paar Fragen beantworte, um eben dieses Load-Test-Szenario näher zu definieren. Zum Beispiel, möchte ich simulieren, dass ein richtiger Mensch hinter der Tastatur sitzt, der ein bisschen nachdenken muss, bevor er oder sie auf den nächsten Link klickt? Oder will ich die Requests so schnell wie möglich alle auf einmal auf meine Seite hin abfeuern? Das kann ich einstellen, kann ich sagen, was ich möchte. Wie viele User möchte ich eigentlich simulieren? 25, 50, 1000, es geht, da gibt es keine Grenze, 10 Millionen. Insbesondere bei Internet-Facing-Applikationen habe ich massive User-Load, dann sollte ich entsprechend eine hohe Zahl eingeben. Was ich natürlich bedenken sollte, ist, dass ich dafür bezahlen muss. Das heißt, mein eigenes Botnet für Denial-of-Service-Attacks sollte ich hiermit nicht aufsetzen. Das würde ziemlich teuer werden. Ist auch nicht dafür gedacht. Wir haben dieses Konzept von virtuellen User-Minuten. Bei Visual Studio Online kriegt jeder Account kostenlos 15.000 virtuelle User-Minuten und eine virtuelle User-Minute errechnet sich aus der Länge des Load-Tests mal der simulierten User. Das heißt, wenn ich 25 User für einen 10-Minuten-Load-Test simulieren möchte, habe ich 250 von diesen virtuellen User-Minuten aufgebraucht. Wenn ich über mein freies Kontingent hinausgehe, muss ich für jede Minute dazu bezahlen. Ich glaube, das ist 0,01 Cent oder irgendwas in dem Bereich. Aber man kann sehen, dass es wenn ich wirklich massive Load-Tests fahren möchte, muss ich dafür bezahlen. Ist es aber immer noch billiger, als wenn ich die eigene Infrastruktur vorhalten und aufsetzen müsste. Wir bleiben mal bei 25 Usern. Und jetzt wähle ich einfach den entsprechenden Load-Test, den Web-Test aus, den ich vorher erstellt habe. Ich kann auch mehrere zusammenlegen. Dann ist es eben ein Load-Test mit mehreren Web-Tests. Das geht auch, wird die ganze Sache ein bisschen günstiger. Ich kann die Netzwerkgeschwindigkeit simulieren, wenn ich unterschiedliche Geschwindigkeiten haben möchte. Ich kann verschiedene Browser-User-Agents simulieren. Das ist sehr nützlich, wenn ich zum Beispiel eine automatische Browser-Umleitung testen möchte, basierend auf dem User-Agent. Und hier kann ich meine eigene physikalische Load-Test-Infrastruktur definieren. Wie gesagt, Load-Test ist nichts Neues. Das haben wir seit Visual Studio 2010, also seit 3 oder 4 Jahren. Nur, was jetzt halt neu ist, ist, dass es ohne die physikalische Hardware auch funktionieren kann. So, das Letzte, was ich noch einstellen muss, ist, wie lang dieser Load-Test laufen soll. Sagen wir mal 2 Minuten. Und das war's eigentlich. Wenn ich jetzt umstellen möchte auf den Cloud-Load-Test, muss ich das entsprechende Test-Settings-File öffnen und habe hier eben die Auswahl Visual Studio Online oder physikalische Load-Test-Hardware. Hier ist schon Visual Studio Online voreingestellt und wenn ich jetzt meinen Load-Test starte, dann connectet er sich, verbindet sich Visual Studio mit Visual Studio Online, provisioniert die entsprechend benötigte Load-Test-Hardware und führt dann diesen Load-Test durch. Und einfacher kann es gar nicht sein. Einfach die entsprechenden Szenarien definieren, die Antworten geben im Load-Test-Wizard und dann diesen Load-Test lostriggern. Und ich bekomme dann einen relativ detaillierten Report über das Verhalten meiner Applikation unter Last. Wie gesagt, das sollte zumindest jedes Web-Applikationsteam oder jedes Team, das ein Applikations-Backend ausrollen möchte, sollte auf jeden Fall so einen Load-Test als Teil ihres Testmixes mit einbeziehen, weil so weiß ich schon vorher, wie meine Applikation unter Last sich verhalten wird. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele für Web-Applikationen, die einfach zusammengebrochen sind und massiven Ärger ausgelöst haben, weil einfach die Infrastruktur unterdimensioniert war. Das beste Beispiel ist die Healthcare-Webseite in den USA, die unter dem Ansturm einfach zusammengebrochen ist. Die hatte auch noch andere Probleme, aber mit einem Load-Test hätten die wahrscheinlich gesehen, naja, das, was wir da hingestellt haben an Infrastruktur, ist einfach nicht genug für den zu erwartenden Ansturm. Und jetzt sieht man, wie dieser Load-Test eben hier durchgeführt wird. Also Cloud-Load-Testing, ein typisches Beispiel für einen Cloud-Service, speziell für Entwickler und Entwicklungsteams, die den Entwicklungsprozess vereinbaren. Nebenbei gesagt, wir haben jetzt gerade 100%ig virtuell in der virtuellen Maschine in der Cloud gearbeitet, was dieser erste Baustein war, den ich vorhin erläutert hatte. Selbst die individuelle Entwicklermaschine kann 100%ig in der Cloud laufen und die Experience, die ich da habe, das ist jetzt eine sehr kleine virtuelle Maschine, also je größer die dimensioniert sind, je mehr Power die haben, desto teuer werden die. Das heißt, das hier ist die kleinste, die es gibt, aber selbst die ist durchaus ausreichend für gewisse Entwicklungsarbeiten. Ein anderer Cloud-Service, der ebenfalls sehr interessant ist und der jetzt gerade erst gelauncht worden ist, nennt sich Application Insights. Und das ist eben sind diese Telemetriedaten, die so wertvoll sind für mich, um rauszufinden, ob meine Applikation verfügbar ist, ob meine Applikation die Performance zeigt, die sie zeigen soll und die mir zeigt, wie meine User eigentlich meine Applikation verwenden. Das heißt, Availability Testing ist ein Bestandteil von Application Insights. Performance Testing ist ein zweiter Bestandteil von Application Insights und dann eben diese Metrics, diese User-Metriken ist der dritte Bestandteil. Application Insights ist auch sehr einfach zu bedienen und derzeit noch kostenlos. Mal sehen, wie das in Zukunft ist. Wenn ich zum Beispiel ein neues ASP.NET-Projekt aufsetze, kriege ich von Anfang an in Visual Studio die Frage, ob ich Application Insights-Daten hinzufügen möchte. Das ist jetzt ganz neu und das ist sicherlich der einfachste Weg, um diese Telemetriedaten mit einzufügen. Das heißt, wenn ich hier ein neues Projekt ausführe, ein Webprojekt, ASP.NET, dann sieht man hier auf der rechten Seite, da ist eine Checkbox, die sagt Add Application Insights. Wenn ich das tue, ist meine Applikation von Anfang an für Application Insights konfiguriert und ich muss gar nichts weitermachen. Ich kann auch nachträglich diese Application Insights hinzufügen. Ich kann auch Applikationen instrumentieren, die überhaupt nicht in Visual Studio erstellt worden sind. Das heißt, wenn ich irgendeine PHP-Web-Applikation habe, dann kann ich ebenfalls Application Insights Monitoring einfügen. Ich muss dann halt gewisse JavaScripts in meine Applikation einbringen, damit dieses Monitoring funktioniert. Wenn ich das tue, dann gerade dieses Projekt fertigstellen. Dann kann ich auf ein Portal gehen, wo ich eben die verschiedenen Reports, die verschiedenen Charts konfigurieren kann. Ich kann beliebig viele von diesen Tests hinzufügen. Ich kann beliebig viele von diesen, ich kann zum Beispiel den Web-Test, den wir gerade für CNN erstellt haben, kann ich auch als Bestandteil eines Application Insights Tests periodisch automatisch ausführen lassen, um zu sehen, ob dieses Szenario auch in meiner Produktionsapplikation entsprechend funktioniert. Also da habe ich sehr, sehr viele individuelle Möglichkeiten, wie ich diese Tests gestalten kann und wie ich diese Daten verarbeiten kann. Hier sehen wir, dass in meiner ASP.NET-Applikation dieses Application Insights Konfigurationsdatei hinzugefügt worden ist. Und wenn ich hier rechts draufklicke, werde ich zum Application Insights Portal geführt, das für diese spezielle Applikation erstellt worden ist. Hier gibt es noch nicht viel zu sehen, weil die Applikation ist ja noch in Entwicklung, ist auch noch nichts geschehen. Wenn ich meine Applikation jetzt laufen lasse in Visual Studio, dann bekomme ich bereits die ersten Daten, die an den Application Insights Service geliefert werden. Das dauert 2-3 Minuten und dann sehe ich diesen Development Feed. Der Development Feed ist nur verfügbar, wenn meine Applikation im Debugging läuft, auf meiner Maschine läuft. In Produktion ist dieser Development Feed nicht zu sehen, aber man sieht bereits hier, was passiert, welche URL aufgerufen wird etc. Das ist im Prinzip, das zeigt mir nur, dass diese Applikation jetzt mit Application Insights verbunden ist. Wenn ich jetzt diese Applikation benutze, verschiedene Links klicke zum Beispiel oder verschiedene Sachen mache auf dieser Applikation, dann sehe ich das alles in diesem Event-Stream und ich kann sehen, wo drauf geklickt worden ist. Also man sieht, das Wiring Up, die Verdrahtung für diese Telemetriedaten ist bereits in dieser Web-Applikation vorhanden. Ich habe dann auch die Möglichkeit, hier mehrere Applikationen zu betreuen. Hier habe ich eine andere Web-Applikation, die ich vor ein paar Tagen deployed habe. Und diesen Contact Manager, diese Applikation hat ihr eigenes Dashboard. Und ich kann eben diese Applikation dediziert kontrollieren. Also was ich hier habe, ist verschiedene Availability-Tests, die gelaufen sind. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Web-Test, so wie den wir vorhin erstellt haben, auf diese Applikation hochgeladen, aber dieser Web-Test hat nicht immer funktioniert. Ich sehe also sofort, hey, da war ein Aussetzer. Ich kann jetzt reingehen und gucken, was ist da los gewesen? War der Server down? War irgendwas nicht verfügbar? Alle diese Daten habe ich automatisch, wenn meine Applikation läuft und ich sehe jederzeit, wie der Zustand dieser Applikation ist. Hier oben kann ich einstellen, was für Tests ich gerne machen möchte. Also zum Beispiel kann ich einstellen, ich möchte gerne einen Availability-Test erstellen. Ein Availability-Test kann ein einfaches Ping sein, dass eben meine Applikation gepingt wird von verschiedenen Microsoft-Data-Centern auf der ganzen Welt. Also es ist nicht nur so, dass wir ein amerikanisches Data-Center haben, das meine Applikation pingt. Ich kann auch sagen, meine Applikation läuft in Europa, also sende die Pings bitte aus Europa. Ich kann das auch kontrollieren und man kann hier sehen, dass meine Applikation da ganz unterschiedliche Ping-Zeiten hat. Und ich sehe halt ganz genau, da ist irgendwie eine Spitze, das sieht nicht gut aus. Und da ist dieser Webtest eben nicht erfolgreich durchgelaufen. Und da so habe ich eben die Möglichkeit, ein sehr individuelles Dashboard mir zu erstellen für meine Applikation. Ich kann auch Performance-Tests durchführen, das eben mir genau zeigt, wie verhält sich meine Applikation, wenn die Nutzer verschiedene Bereiche der Applikation verwenden. Ich kann Usage Reports haben. Ich sehe hier, dass meine Applikation super populär ist. Ich habe 2 User gehabt. Super. Das heißt, mein Meine Userlast ist um 100% hochgegangen. Vielleicht sollte ich einen Load-Test dafür machen, keine Ahnung. Aber man sieht, wie diese Live-Applikation jetzt kontinuierlich gemonitort wird und ich jederzeit Zugriff habe auf verschiedene Aspekte, auf verschiedene Zustände dieser Applikation. Das ist ein ganz spannender Service. Wie gesagt, das ist nur realisierbar, wenn dieser Service dieser in der Cloud angeboten wird, weil anders wäre das sehr, sehr kompliziert, von potenziell Millionen von Usern diese Telemetriedaten zu empfangen und aufzubereiten. Also das ist was, was wir als extrem wichtig sehen in diesem ganzen Konzept von DevOps, weil DevOps ist eben auch das Monitoring einer in Produktion befindlichen Applikation, um daraus zu lernen und das einzuführen, überzuführen in die Entwicklung neuer Features oder die Optimierung bestehender Features. So, das war's eigentlich. Diesmal bin ich sogar in der Zeit. Gestern war ich 1,5 Stunden drüber. ein Slide habe ich noch. Wir haben bereits über die Cloud, über Cloud Services gesprochen. Wie kann das Ganze in der Zukunft aussehen? Wir denken, dass in Zukunft ein kompletter Cloud-DevOps-Workflow sehr, sehr realistisch sein wird. Das ist heute bereits möglich. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich zu 100% auf Cloud-Ressourcen für meine Softwareentwicklung setze. Was wir hier sehen, ist ein typisches Szenario. Ich habe meine Entwickler. Meine Entwickler können auf Cloud-virtuellen Maschinen oder in Cloud-Environments arbeiten und ihren Source-Code in einen Cloud-Service einchecken. Wenn ich den Source Code in der Cloud habe, kann ich auch das Bildmanagement, die Bildfunktionalität in die Cloud überführen. Wir haben heute gesehen, das gibt es bereits. Ich kann auch das Testing hundertprozentig in der Cloud durchführen. Anstatt physikalische Testsysteme zu haben, kann ich Cloud-Testsysteme haben mit verschiedenen Operating Systems, um eben diese Testfälle durchzuführen, die Tests weitestgehend zu automatisieren. Wenn alles das durchlaufen worden ist, kann ich meine Applikation unter Zuhilfenahme von Release Management kontinuierlich in eine Cloud-Infrastruktur überführen, die auch für das Produktionshosting meiner Applikation verantwortlich ist. Da es sich um eine Cloud-Infrastruktur handelt, werde ich nie Probleme mit Ressourcen haben. Ich habe auch die Möglichkeit, kontinuierlich diese Applikation zu monitoren, um eben Learnings rauszuziehen und dann fängt der ganze Zyklus von vorne wieder an. Also was derzeit sehr stark auf physikalische Infrastruktur setzt, kann in Zukunft hundertprozentig in der Cloud abgedeckt werden. Und wir arbeiten sehr stark daran, möglichst viel von diesem DevOps und Development Workflow Zyklus in die Cloud zu überführen. Das ist definitiv unser Ziel. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir haben heute über DevOps generell gesprochen, wir haben über Release-Management gesprochen, ein Bestandteil von DevOps, wir haben über Monitoring gesprochen, wir haben über die Integration zwischen Operations und Development gesprochen und wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, dann bitte jetzt. Im Nachgang werden wir eine E-Mail rausschicken, da sind die Links drin zu allen Präsentationen, zu allen Demos und auch die Links zu den virtuellen Maschinen. Alles, was ich heute gezeigt habe, ist verfügbar als virtuelle Maschine, die man runterladen kann. Wenn man diese virtuellen Maschinen einsetzt, dann hat man eben 25 Hands-on-Labs dazu, wo man jeden dieser Aspekte eben selber ausprobieren kann und das ist sehr, sehr stark zu empfehlen. Ja. Irgendwelche Fragen?
Genau, zum Trainieren. Gibt's Fragen?
Ja. Ja. Funktioniert nicht nur mit Web-Applikationen, funktioniert mit iOS, Android, Windows Phone, Windows 8, alles. Ich kann diesen Code einfügen in meine Client-Applikationen und dann funktioniert das ganz genauso.
Genau. Also der Code, der ins Application Insights hineinliefert, das kann ein JavaScript-Snippet sein, das kann embedded irgendwo in einem ASP-Code sein, in einem .NET-Code sein oder es kann ein Agent sein, wenn das zum Beispiel irgendwas anderes wäre. Ja.
Ja. Genau. Ist nicht so sehr eine Limitation von Visual Studio Online, ist mehr, dass die Load-Test, das Projekttyp des Load-Tests eben nur in Visual Studio Ultimate verfügbar ist. Guter Punkt. Wir verschweigen den gerne.
warum verschweigen? Nein, ist ein Feature-Set von Ultimate, ja. Das ist einfach so, es hat sich über die Zeit ein bisschen so entwickelt, weil sie haben ja in vergangenen Visual Studio Versionen immer diese Test-User so als virtuelle User dazu kaufen müssen. Das war extra Lizenz, das war irgendwie mühsam. Und darum hat man quasi diese Zusatzlizenzierung aufgehoben, ja, und hat in Ultimate jetzt eine unlimitierte Anzahl an Usern, aber dafür ist es Ultimate-Feature. Ja, also man hat es ein bisschen vereinfacht und hat es halt in eine Edition gepackt. Ja. Heißt ja nicht, dass dann jeder im Team ein Ultimate haben muss, sondern halt die Senior-Entwickler, die Architekten, ja, und jemand, der dann halt solche Tests initiiert. Ja. Ergebnisse anschauen können dann alle.
Ich möchte noch hinzufügen, dass wir das nicht per E-Mail ausschicken, sondern dass es nachher auf www.codefest.at als Nachlese veröffentlicht wird und dort dann zum Runterladen ist. Auch die Aufzeichnung, sobald sie dann auf Channel 9 hochgeladen ist, werden wir dann dort nachträglich noch publizieren.
Gut, ich kenne die österreichischen Prozesse nicht so genau.
Darum ergänzt sich's ja.
Sonst noch Fragen? War das sinnvoll heute? Haben Sie was wissen Sie mehr über das Thema Release Management? Haben wir was klären können? Sie wissen, was DevOps ist, ja, passt. Das ist
nächster Schritt.
Auch ein Ziel erfüllt. Ja. Auch ein Ziel erfüllt. Ja. Macht es Sinn? Möchte das wer einsetzen von Ihnen? Ist das etwas, wo Sie sich vorstellen können, dann einen Schritt weiter zu gehen? Ja, ein paar, eins, zwei, drei nickende Köpfe. Ja.
Das packst du gleich einen Bauchladen aus, kann man gleich kaufen.
Nein, es ist ja, wie gesagt, es ist ja etwas, was als neue Funktionalität zu uns dazugestoßen ist. Ja. Würde uns auch freuen, wenn Sie Erfahrungen haben, wenn Sie es einsetzen. Wir lernen da gerne mit, ja, oder haben da auch gerne Ihre Erfahrungen, beziehungsweise würden auch aus dem Umfeld auch gerne die ein oder andere Referenz mit jemandem machen. Wenn sie es im Einsatz haben. Ja.
Gut. Herzlichen Dank.
Dann sagen wir herzlichen Dank.
Schönen Tag noch.
Genau. Dankeschön.